Heute bei Apropos, ein historisches Urteil.
Good day, everyone. We're coming on the air with breaking news. A verdict has been reached in former President Donald Trump's New York criminal trial.
We are getting word on the first count that Donald Trump is guilty. Count two, guilty. Count three, guilty.
Schuldig in allen 34 Anklagepunkten. Es wäre eine absolute Überraschung gewesen, hätte Ex-Präsident Trump das Urteil der Geschworenen einfach akzeptiert.
This is a rigged trial, a disgrace. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man.
Ein Geschworenengericht in New York hat der frühere US-Präsident Donald Trump schuldig gesprochen. 34 Anklagepunkte, 34 Mal schuldig.
This jury in New York City, a jury of his peers finding the former president guilty on every single felony count.
Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der USA, wo ein ehemaliger Präsident, der ja wieder Präsident werden will, für eine Straftat verurteilt wird. Was heisst das jetzt? Muss Trump ins Gefängnis? Kann er immer noch antreten? Und hat er dann noch eine Chance? All das weiss Fabian Fellmann. Er ist unser USA-Korrespondent für den Dagi und für die Süddeutsche Zeitung und er ist uns jetzt aus Washington zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos, ein täglicher Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hi Fabian.
Hi Philipp.
An incredible verdict on this day in May, late May, the former president of the United States convicted as charged.
Fabian, man kann es nicht anders sagen, das war ein ziemlich spektakuläres Urteil.
Ja genau, und ich bin im Flugzeug gesessen, zurück von einer Reportage aus Los Angeles und habe erst 3 Stunden später mitbekommen. Nein, allerdings war es wirklich ein spektakuläres Urteil. Also viele haben das ja nicht so erwartet, weil alle 12 Geschworenen in dieser Jury mussten zum gleichen Schluss kommen. Das ist das Gremium, das entschieden hat über die Schuld oder Nichtschuld und die müssen einstimmig entscheiden. Und ganz viele haben gesagt, die juristische Grundlage sei ein bisschen gewackelig oder irgendeine Schere dann sicher aus von denen. Aber offenbar ist der Fall für die Geschworenen so klar gewesen, dass sie, wie du gesagt hast, in der Einleitung zum ersten Mal überhaupt einen US-Präsident als Verbrecher verurteilt haben.
The verdict is now being read. As you can see on the screen here, count one, guilty. Count two, the former president found guilty. Count three, guilty. Count four, guilty. Count five, guilty.
Die 12 Geschworenen hat Donald Trump in 34 Punkten für schuldig gesprochen. Was hat er jetzt genau gemacht? Für was ist er genau schuldig gesprochen worden?
Ja, das ist letztlich unglaublich, oder? Wir haben einen Präsidenten, der seine Anhänger zum Sturm aufs Parlament getrieben hat und jetzt ist er schuldig gesprochen worden wegen Buchhaltungsfälschung. Warum das 34 Mal war, sage ich gerade noch, aber zuerst ein das Bild, wo das Ganze stattgefunden hat. Also der Trump hat im Wahlkampf 2016 der Pornodarstellerin Stormy Daniels ein Schweigegeld zahlen. Er hat nicht wollen, dass sie erzählt, dass sie Sex hatten miteinander. Und zwar von vor ein paar Jahren, wo Trump seine Frau gerade ihren Sohn zur Welt gebracht hat mit Donald zusammen. Und das Schweigegeld hat damals ein Anwalt von Trump überwiesen. Der Trump hat sie ihm dann zurückgezahlt. Und damit das niemandem aufgefallen ist, hat man das über falsche Anwaltsrechnungen gemacht. Und die hat Trump dann gezahlt und in seiner Buchhaltung vermerkt von seiner Firma. Und das ist jetzt die Buchhaltungsfälschung, wo er dafür schuldig gesprochen worden ist. Jede Rechnung von dem Anwalt, jeder Scheck, jeder entsprechende Buchhaltungseintrag ist ein einzelner Anklagepunkt. Bei 11 Rechnungen gibt es 33 Anklagepunkte und einer hat 2 Einträge in Buchhaltung. Gibt dann zusammen 34 Mal Fälschung von Geschäftsunterlagen.
Was glaubst du, warum ist das Urteil so deutlich gewesen?
Weil die Faktenlage einfach so klar war. Wir haben in der Berichterstattung für die, die es ein bisschen verfolgt haben, sehr viel gehört von dem windigen Anwalt, der das Schweigegeld gezahlt hat und jetzt der Kronzeuge war in dem Prozess. Der heisst Michael Cohen. Und der Mann hat in früheren Prozessen schon gelogen, ist auch wegen dem schon im Gefängnis gehockt. Und über das ist dann viel geredet worden und wegen dem hat man viel gesagt, ja, es ist alles nicht so klar. Aber die Anklage hat sich eben nicht nur auf den Cohen gestützt. Es existieren für all die 34 Anklagepunkte schriftliche Unterlagen. Viele von denen haben Donald Trump seine eigenhändige Unterschrift drauf. Einige von diesen Dokumenten, von diesen Schecks hat er unterschrieben, als er im Oval Office gesessen ist, als Präsident in Washington D.C. Und der Trump hat behauptet, all die Zahlungen seien ganz normale Überweisungen für Anwaltsgebühren gewesen. Aber sein Finanzchef hat sogar auf einem Bankbeleg von Hand aufgeschrieben gehabt, wie hoch das Schweigegeld war, dass man noch einen Bonus für den Anwalt Cohen draufgeschlagen hat, dass man noch etwas für die Steuern draufgeschlagen hat und hat so die ganze Berechnung für die monatlichen Raten für die Rückzahlung von dem Schweigegeld aufgeschrieben. Also man hat das wirklich alles können lückenlos beweisen, wie das stattgefunden hat.
Ein Schlagen von der Buchhaltung. Wir nehmen jetzt die Folgen von diesem Urteil ein bisschen auseinander, und zwar in den juristischen Teil und in den politischen. Zuerst würde ich gerne über die juristischen Folgen reden. Wann wird Trump seine Strafe kennen?
Voraussichtlich am 11. Juli. Im US-Strafrecht ist es so, dass zuerst die Geschworenen über die Schuld entscheidet und nachher in einem zweiten Schritt kommt dann der Richter und der sagt, was Strafmass ist für die Schuld. Und das ist häufig an einem separaten Termin. Und der Richter, der diesen Prozess leitet, hat gesagt, er will das am 11. Juli machen. Voraussichtlich sage ich darum, weil Donald Trump bereits Eingaben gemacht hat als Gericht, um probieren, die Verkündung von dem Strafmass hinauszuzögern und schon anzufechten, bevor es überhaupt verhängt wird.
Was ich ganz kurz war, vor dem grossen republikanischen Kongress, wo der Kandidat für die Präsidentschaft zählt, nominiert werden, oder?
Genau, das wäre am 14. bis am 18. Juli in Milwaukee. Das ist ein wöchiger Kongress. Das Mal ist eine grosse Trump-Feier zu erwarten. Und am Ende dieser Trump-Feier wird dann am letzten Abend um 11 Uhr Zeit, wird dann als Höhepunkt Donald Trump auftreten und formell akzeptieren, dass er der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist.
Wenn es nach dem Richter in New York läuft, weiss er dann auch, was ihn erwartet? Was hast du das Gefühl, muss er ins Gefängnis jetzt?
Eher nicht, aber es ist eine Million-Dollar-Question im Moment in den USA. Also eher nicht, sage ich darum, weil es ist eine ganze breite Palette von Strafen möglich für die Vergehen, wo der Trump jetzt da schuldig gesprochen worden ist. Also es kann von einer Geldstrafe gehen über gemeinnützige Arbeit bis zu einer Gefängnisstrafe. Und die Gefängnisstrafe kann dann auch noch auf Bewährung verhängt werden oder unbedingt oder teilweise. Und der Donald Trump ist jetzt das erste Mal verurteilt worden. Und vor dem Hintergrund wäre es wahrscheinlich ein relativ hartes Urteil, wenn er gerade mit einer Gefängnisstrafe müsste rechnen. Das spricht eher für eine mildere Strafe. Hingegen gibt es auch Punkte, die für eine schärfere Bestrafung würde sprechen. Also er streitet alles ab, er zeigt keinerlei Reue. Er beschimpft das Gericht, er beschimpft die Justiz. Und normalerweise sind das Punkte, wo einen Richter dazu bringen, einen Anklagten härter zu verurteilen, härtere Strafe zu verhängen. Die Frage, ob Trump ins Gefängnis muss, er kann das Urteil anfechten, er wird das Urteil anfechten. Er wird probieren, dass am 11. Juli kein Strafmass bekannt ist, damit nicht nur er nicht weiss, was Strafmass wäre, sondern damit es auch seine Anhänger nicht wissen und die ihn müssen, zum Präsidentschaftskandidat küren.
Hat denn so eine Berufung eine aufschiebende Wirkung, wenn er jetzt gegen das Urteil will vorgehen?
Wenn der Richter dann mal das Strafmass gesprochen hat, dann tritt es eigentlich sofort in Kraft. Aber Trump hat allerlei Möglichkeiten, wo er bereits dran ist. Also er hat unmittelbar nach dem Schuldspruch seine Anwälte bereits auch Eingaben machen an Richter, eben zum Beispiel rauszögern, um zu sagen, er müsse nochmal den Schuldspruch überdenken, nochmal von vorne anfangen. Also ich glaube, er hat da einige Möglichkeiten, um eine aufschiebende Wirkung herzubringen.
Der Donald Trump steht ja nicht nur in New York vor Gericht. Hat denn das Urteil jetzt auch einen Einfluss auf all die anderen Prozesse?
Direkt nicht. Du hast es ja gesagt, es ist in New York. Also wir haben da ein Verfahren, das nach dem Recht vom Staat New York stattfindet. Es gibt drei andere Anklagen gegen Donald Trump. Zwei sind nach Bundesrecht. Eine davon ist in Washington D.C. Das ist wegen dem Sturm aufs Parlament. Einer ist in Florida wegen dem Geheimdokument, das Donald Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Und einer ist nach dem Recht vom Bundesstaat Georgia. Das ist in Atlanta, in Georgia. Und die finden alle nach eigenen Rechtsverfahren statt. Und die Justiz ist unabhängig, die findet unabhängig voneinander statt. Allerdings hat das durchaus politisch natürlich einen Einfluss auf die anderen Prozesse. Donald Trump probiert, der Schuldspruch, den er jetzt in New York bekommen hat, als Verschwörung der Demokraten, von Joe Biden, gegen seine Person darzustellen. Er behauptet, das sei alles eine politische Verschwörung, ein Versuch, ihn daran zu hindern, nochmal Präsident zu werden. Und das behauptet er auch für die anderen Prozesse. Und bei seinen Anhängern führt das dazu, dass der Schuldspruch in New York jetzt sie darin bestärkt, dass die Justiz eben sehr parteiisch sei. Und sie werden den anderen Prozess eher noch weniger Glauben schenken nach dem Schuldspruch jetzt in New York.
Du hast ja am Anfang erwähnt, dass staatspolitisch gesehen sind die verschiedenen Prozesse total unterschiedlich zu gewichten. Warum ist jetzt ausgerechnet der mit Stormy Daniels zuerst angekommen, bevor denen, wo es um einen Sturm aufs Kapitol geht?
Das war nicht so vorgesehen. Ich würde sagen, es ist fast ein Betriebsunfall. Eigentlich hätte ich zuerst die Anklage wegen dem 6. Januar vor sich gehabt. Das ist politisch auch der bedeutsamste. Der Ankläger findet, dass die Amerikaner sollen wissen, ob einer der Kandidaten sich schuldig gemacht hat, Staatsstreich quasi umzusetzen, bevor sie nochmal wählen. Aber der Prozess ist in allerlei rechtliche Hürden reingelaufen. Da hängen im Moment vor dem Supreme Court, vor dem obersten Gericht der Vereinigten Staaten. Und man kann davon ausgehen, dass der nicht mehr wird vor den Wahlen können stattfinden, wenn er überhaupt noch wird stattfinden. Ähnlich ist es in Florida. Dort geht es um Geheimdokumente. Dort hat es allerlei Vorschriften gegeben zum Schutz von diesen Geheimdokumenten, die es kompliziert gemacht haben, dass die Anwälte von beiden Seiten überhaupt keine Dokumente anschauen können, wo man darüber streitet. Und in Georgia wiederum hat eine riesige Kampagne eingesetzt von Trump und seinen Mitangeklagten. Die haben dort probiert, Staatsanwältin zu diskreditieren und aus dem Prozess zu entfernen. Auch dort hat es ganz viele Verzögerungen gegeben. Und darum ist es jetzt dazu gekommen, dass der Fall, der ein bisschen boulevardesk tönt, mit einem Pornostarlet, einem lügenden Anwalt, einem Trump-Türsteher im Trump Tower, hat auch noch eine Rolle gespielt, dass jetzt halt der Fall zuerst gekommen ist. Aber ich glaube, der Schuldspruch, den wir jetzt gesehen haben von den Geschworenen, zeigt halt auch, es mag zum Teil ein bisschen lächerlich tönen, aber letztlich ist es um strafrechtliche Vorwürfe gegangen. Das sind ernsthafte Vorwürfe. Der Prozess ist ernsthaft geführt worden, man hat ernsthaft alles angeschaut und man ist ernsthaft jetzt auch zum Schluss gekommen, 34 Mal schuldig.
So viel zur Justiz. Jetzt reden wir über Politik, Fabian. Die wichtigste Frage zuerst. Kann der Trump als verurteilter Krimineller wieder Präsident werden?
Ja, kann er. Die US-Verfassung sieht zwei Bedingungen vor für Präsidentschaftskandidaten. Sie müssen in den USA geboren sein und sie müssen 35 Jahre alt sein. Die Verfassung sagt nichts aus über den strafrechtlichen Status von einem Kandidaten. Das heisst, Trump kann Kandidat sein, er kann als Präsident gewählt werden.
Und das gilt sogar für einen unwahrscheinlichen Fall, dass er während dem Wahlkampf im Gefängnis sitzt.
Ja, das gilt sogar für diesen Fall. Es gibt sogar schon einen Präzedenzfall von einem Kandidaten, der aus dem Gefängnis probiert hat, eine Präsidentschaftskampagne zu führen, ist allerdings nicht, wird dich ein wenig überraschen, nicht der Kandidat gewesen von einer der grossen Parteien und der Hauptkandidat, wie jetzt das mal. Theoretisch kann der Trump das. Faktisch würde es ihm natürlich unmöglich machen, eine Kampagne zu führen. Er könnte ja keine Stellung nehmen aktuell zu Sachen, die passieren. Er könnte keinen Auftritt mehr machen, er könnte keine Rede mehr halten. Er kommt nicht mehr im Fernsehen. Also,
ja. Schwierig.
Theoretisch möglich, faktisch wäre es doch eher schwierig.
Wird durch das Urteil seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt, jetzt auch während dem Wahlkampf?
Also seine Bewegungsfreiheit ist schon durch den Prozess stark eingeschränkt worden. Wir haben jetzt mehr als 5 Wochen, 4-mal pro Woche Prozesstag gehabt. Donald Trump musste bei jedem Schritt im Saal sitzen, was passiert ist. Er hat nie eine Kampagne machen. Der Mann ist 77, das hat ihn Energie gekostet, der Prozess. Die Journalisten, die da waren, haben berichtet, wie eiskalt es in dem Saal drin war. Das hat auch Donald Trump betroffen. Das hat ihn zweifellos an seiner Energie genagt. Aber ja, es könnte sein, dass ihm der Richter zum Beispiel Bewegungsfreiheit einschränkt, falls er ihm zum Beispiel gemeinnützige Arbeit würde auferlegen. Er könnte ihm auch eine Haftstrafe auf Bewährung aussprechen, aber Bedingungen stellen, zum Beispiel, dass Donald Trump nicht darf über die Justiz schimpfen, theoretisch denkbar. Es ist schwer vorstellbar, dass Trump aufhören, das zu machen. Ich glaube eher nicht, dass man so weit gehen, dass man ihm würde sagen, er dürfte nicht mehr aus dem Staat New York rausreisen, zum Beispiel. Beim Donald Trump besteht jetzt eher nicht Fluchtgefahr. Man weiss, wo er ist. Der Secret Service beschützt ihn als ehemaliger Präsident. Das ist nicht jemand, wo man davon ausgehen muss, dass er sich plötzlich nach Kuba oder Venezuela absetzt. Oder Russland, haha.
Du hast gesagt, die Regeln für eine Kandidatur sind sehr locker. Da gibt es fast keine Einschränkungen in den USA. Wie ist es denn beim Wählen selber? Wird er sich selber wählen können als verurteilter Krimineller?
Ja, das ist eine interessante Frage, oder? In den USA, das ist auch ein sehr umstrittener Punkt. Verlieren die Straftäter häufig die Erlaubnis zu wählen, zum Teil auch auf Jahre hinaus. Bei Donald Trump ist das aber anders. Er wird das Wahlrecht behalten, selbst falls er verurteilt wird.
Noch einmal Glück gehabt. Wie ist es eigentlich, falls denn gewählt wird, die könnte er sich selber begnadigen?
Nein, könnte er nicht. Er ist da nach dem Recht vom Staat New York verurteilt worden. Der Donald Trump kann sich, oder der US-Präsident kann Leute begnadigen für Delikte, die sie gegen Bundesrecht begehen. Das heisst, er könnte probieren, sich zu begnadigen, aber es würde vermutlich nicht wahnsinnig viel nützen, weil der Staat New York ist unabhängig vom übergeordneten Bundesstaat.
Das sind am Schluss alles Detailfragen, ehrlich gesagt, oder? Die alles entscheidende Frage ist eine andere. Glaubst du, das Urteil wird einen Einfluss haben auf seine Wahlchancen?
Jetzt kommt wieder so eine Beurteilung von einem US-Korrespondenten, der spätestens am Wahltag sich als komplett falsch herausstellt.
Geht ja noch lange, bist du da?
Nein, es ist, also ich habe viel mit Leuten geredet über die Frage, oder? Und bei den Hardcore-Anhängern von Donald Trump ist ganz klar, das ist ein Verschwörungsurteil, das ist alles einfach nur das Ausbremsen von Trump. Die glauben all dem kein Wort. Bei denen ist das Urteil ein Ritterschlag. Das sind die Leute, die im Donald Trump sein Polizeifoto von der Verhaftung in Georgia auf dem T-Shirt tragen. Die fühlen sich nur bekräftigt, ihn zu wählen. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, was heisst das für Leute in der Mitte, für die, die nicht ganz entschieden sind, für die, die vielleicht ein bisschen rechts von der Mitte sind und zweifeln daran, soll jetzt einen Trump wählen oder soll jetzt nicht wählen. Bei diesen Leuten, allen Umfragen zu folgen und auch den Unterhaltungen, die ich hatte, zu folgen, muss man sagen, die stellen sich dann schon ein paar Fragen, weil das amerikanische Justizsystem produziert immer wieder spektakuläre Fehlurteile. Der Fall sieht jetzt nicht so aus wie in so einem Fall, wo schludrig geführt worden ist, wo schludrig ermittelt worden ist. Da ist genau angeschaut worden, jeder Punkt, da ist genau entschieden worden, da ist abgewogen worden, wie man entscheiden will. Ich glaube, die Leute in der Mitte vom politischen Spektrum, die vertrauen dem Urteil und die überlegen sich ganz sicher zweimal, ob es richtig ist, so einen Mann nochmal ins Weisse Haus zu schicken. Auch wenn sie ihm politisch näher stehen, auch wenn sie sich aufregen über Joe Biden, auch wenn sie finden, die Wirtschaft laufe schlecht unter Joe Biden, auch wenn sie finden, der Joe Biden sei viel zu alt für das Amt. Vielleicht ist es eben doch alles ein geringeres Übel, als einen verurteilten Straftäter im Amt zu haben.
Hätten das Urteil auch eine politische Note, wie das die Unterstützer von Trump bemängeln?
Das Urteil nicht. Die Anklage kann ein bisschen politische Noten haben. Der Alvin Bragg, der Staatsanwalt, der das zur Anklage gebracht hat, ist ein Demokrat. Er hat sich in New York müssen wählen in einer Stadt, wo der Trump so richtig verhasst ist. Und er hat Wahlkampf geführt damit, dass er den Trump würde hart anlängen. Heisst das, dass der Bragg hat können Fakten erfinden? Heisst das, dass der Bragg hat können das Recht erfinden? Selbstverständlich nicht. Es hat bedeutet, dass der Bragg hat können entscheiden, Ressourcen zu investieren in den Fall und den Fall genau anzuschauen und den Fall zur Anklage zu bringen. Das heisst, der Fakt, dass der Fall angeklagt wurde, ist, hat vermutlich eine politische Komponente. Der Fakt, dass der Trump jetzt verurteilt wurde, ist aus meiner Sicht nicht.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace.
Interessant ist ja, wie Trump selber reagiert auf das Urteil. Er hat zuerst gesagt, er fühle sich sehr unschuldig.
We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution.
Und er sieht sich als Opfer von einer politischen Justiz.
This was done by the Biden administration in
order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace.
Was ihr verrückt an den Aussagen ist, man hat das Gefühl, das ganze System, das der Rechtsstaat darauf aufgebaut ist, spielt für ihn und für seine Anhängerinnen und Anhänger einfach überhaupt gar keine Rolle mehr.
Ja, das ist so, eindeutig. Der Donald Trump hat auch als Geschäftsmann immer wieder gezeigt, dass er sich nicht für einen Rechtsstaat interessiert. Die Regeln, die sind vor allem für andere da und die Regeln sind für ihn so da, dass er damit spielen kann, damit er sich an diesen Regeln vorbeimogeln kann. Das macht auch einen Teil von seinem Appeal aus, für seine Attraktivität, für einen Teil von seiner Wählerschaft, weil er sich so als Macher inszeniert, als einer, der sich eben nicht lässt, irgendwelche Fesseln auferlegen. Er ist nicht einer, der politisch korrekt handelt, sondern er setzt durch, was er will. Aber ja, er macht das natürlich zu einem Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt einfach ein Machertyp, sondern das ist jemand, der systematisch nicht darauf schaut, was seine Taten für andere bedeuten. Für das ist es Recht schliesslich da, um irgendwie unser Zusammenleben ein bisschen zu regeln und zu schauen, dass nicht die einen einfach immer drunter kommen und die anderen können machen, was sie wollen.
In einem Kommentar zum Urteil hat die Kollegin Peter Burkhardt geschrieben, dass es Befürchtungen gibt, dass der Trump, falls er wieder gewählt würde, auch wegen diesem Urteil zu einer Art Rachefeldzug könnte aufbrechen. Wie könnte denn so ein Rachefeldzug aussehen?
Der Rachefeldzug und andere für Donald Trump schon lange geplant. Also das allererste, was er wird probieren, ist, das Department of Justice, das Justizministerium auf Bundesebene mit Leuten zu besetzen, die ihm loyal ergeben sind und die nicht auf Gewaltenteilung gesetzt sind, die die Justiz missachten und einfach mal machen, was er will. So will er die Anklagen, die gegen ihn auf Bundesebene laufen, abwürgen, den Sonderermittler zum Beispiel behindern. Und nachher kann man sich gut vorstellen, dass er auch in New York zum Beispiel gegen einen Alvin Bragg, den Staatsanwalt, würde probieren vorzugehen. Er kann probieren, die Überweisung von Subventionen oder von Bundesbeiträgen an die New Yorker Justiz zu verhindern, an den Staat von New York. Der Trump ist sehr kreativ, wenn es darum geht, seine Gegner eins auszuwischen. Es liegt zum Beispiel auch schon Pläne vor, dass er könnte den Kündigungsschutz für ganz viele Bundesbeamte abändern mit einer Gesetzesänderung, also er könnte rund 50'000 leitende Beamte einfach rausschiessen, wenn es ihm nicht passt und an die Stellen Loyalisten hinsetzen, die ihm eben keine kritische Frage stellen und ihm keine Barrieren aufstellen. Der Präsident hat eine sehr grosse Macht. Nicht zuletzt könnte er probieren, seinen Mob wieder in Gang zu setzen. Das hat er ja auch schon gemacht am 6. Januar 2021. Wie sehr das vorausgeplant war und wie sehr das eher eine spontane Aktion war, darüber wird in den USA immer noch gestritten. Aber Fakt ist, das letzte Mal, als Donald Trump so auf den Deckel bekommen hat, ist nachher zu Gewaltausbrüchen gekommen.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here and everybody knows what happened here.
Das Warnurteil, das hat Donald Trump auch gesagt in New York, falle erst am 5. November am Wahltag.
And we'll keep fighting, we'll fight till the end and we'll win. Because our country's gone to hell. We don't have the same country anymore. We have a divided mess. We're a nation in decline, serious decline. Millions and millions of...
Das tönt schon recht düster.
Ja, das tönt düster. Donald Trump geht davon aus und er probiert jetzt, die Verurteilung so zu nutzen, dass quasi der Rückhalt von seinen Anhängern noch stärker wird, dass sich die Reihe bei den Republikanern hinter ihm schliessen. Und er hat bisher nie einen Hehl daraus gemacht, dass wenn er nochmal zum Präsident gewählt wird, dass er dafür sorgen will, dass die Demokraten nicht mehr so schnell wieder an die Macht kommen. Er sagt, er habe für diesen Plan. Er hat auch ein paar Mal darüber geredet, dass er wie ein Diktator amte. Er hat auch darüber nachher studiert, öffentlich und laut, ob er nicht könnte mehrere Amtszeiten haben, eher als nur die zwei, die einem laut Verfassung zugestanden sind. Er hat dann später immer wieder gesagt, das sei alles Witz gewesen und man soll sich jetzt da nicht so aufhalten an seinen paar Sprüchen. Aber letztlich ist der Donald Trump eben einer, der nicht die Institutionen achtet, sondern probiert mit dem Druck von der Strasse, mit dem Druck von den sozialen Medien, mit dem Druck von seinen Anhängern, mit Einschüchterungstaktiken, seine Politik durchzusetzen und seine Machtposition zu stärken. Und das wird er am 5. November wieder probieren. Das ist der Wahltag. Und wir können jetzt schon davon ausgehen, dass wenn er dann verliert, dass es mit dem noch lange nicht gegessen ist, der Donald Trump wird dann probieren, auf dem Gerichtsweg, mit Demonstrationen, mit öffentlichem Druck, über die Staaten, also über die Wahlbehörden in den verschiedenen Staaten, probieren, das Wahlresultat zu beeinflussen, zu kippen und wieder an die Macht zu kommen. Wie weit genau er dabei wird gehen, das werden wir noch sehen.
Danke, Fabian.
Danke viel.
Das war sie, unsere Folge zum historischen Urteil gegen Donald Trump in New York und seine Folgen. Ich habe geschwätzt mit dem Fabian Fellmann. Er ist Korrespondent für den Tagesanzeiger und die Süddeutsche Zeitung. Produziert hat die Folge mit der Gabatuller. Ich heiße viel bloßer. Wir hören es morgen wieder. Ciao zusammen.